Ja, liebe Gemeinde, ich schließe mich gerade an Erfahrungen mit dem Gebet. Ich möchte euch was erzählen von heute Morgen, wo mir das tatsächlich begegnet ist. Und ich muss ja auch immer wieder über Gott schmunzeln. Der hat ja Humor. Ich lag heute Morgen im Bett, ich bin schon um 5.30 Uhr aufgewacht, viel zu früh, aber die Gedanken rasten mir durch den Kopf. Normalerweise stehe ich erst um 6.30 Uhr auf, wenn ich sonntags predige, um mich noch vorzubereiten und so weiter und so fort. Aber 5.30 Uhr und die Gedanken rasten und ich habe gedacht, ey Gott, ich habe heute keinen Bock auf Gottesdienst, gar nicht. Passiert auch mal ein Pastor, ja, da liegst du da so, die Gedanken rasen, heute der Tag, schrecklich, ich habe keinen Bock. Und dann habe ich angefangen zu beten und habe gesagt, Gott, komm, ich brauche hier Ermutigung und ich brauche ein Zeichen, ich brauche etwas, woran ich merke, hey, wird ein richtig guter Tag. Um 6.30 Uhr werden wir von unserem Radiowecker geweckt und das ist so ein ganz fancy Ding, da geht so langsam das Licht an über die Zeit, damit man ganz sanft aufwacht. Und um 6.30 Uhr geht dann so leise die Musik an und die wird dann immer lauter. Und ich hatte ja gebetet, Gott gib mir ein Zeichen. 6.30 Uhr, heute SWR 3, ihr könnt das überprüfen in der Playlist, kam das Lied und die ersten drei Worte waren, take me to church. Das Lied von Hosier, ja, das heißt take me to church, geht eigentlich gar nicht darum, um in die Kirche zu gehen. Aber ich musste lachen, also ich saß da wirklich im Bett und musste grinsen, dass Gott Humor hat. Und auch so kann es mit Gebeten gehen. Das muss nicht immer das große Reden Gottes sein. Und manchmal hat er auch einfach Humor. Ich fand's klasse und hatte dann auch wieder richtig Lust auf diesen Gottesdienst. Das kam noch dazu. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Das schreibt Paulus über das Gebet im 1. Timotheusbrief. Dieser Vers macht wirklich die herausragende Bedeutung des Gebets sehr klar. Paulus sagt uns hier vor allen anderen Dingen. Das bedeutet tatsächlich als erstes. Paulus spricht von einer Rangordnung und er zeigt, dass diese Ermahnung, die er hier der Gemeinde weitergibt oder Timotheus weitergibt, besonders wichtig ist. Das gilt nicht nur speziell für das Gebet für alle Menschen, sondern das gilt generell für das Gebet. Wir alle wissen, das Gebet ist grundsätzlich ein wesentliches Element des christlichen Lebens. Es ist Atmen der Seele und eines der ersten Kennzeichen geistlichen Lebens. Ich erlebe das immer wieder, dass wenn Menschen die Entscheidung für Jesus treffen und Gott kennenlernen, sie als erstes fragen, und wie kann ich Kontakt irgendwie mit dem aufnehmen? Und dann, ich liebe diese zaghaften Schritte zu versuchen zu formulieren, wie man betet. Und tatsächlich war das bei Paulus auch selbst so. Als er zum Glauben gekommen ist, steht in Apostelgeschichte 9, Vers 11, und nun konnte von ihm gesagt werden, siehe, er betet. Und deswegen ist es Paulus so wichtig, dass er immer wieder in seinen Briefen die Gläubigen zum Gebet auffordert. Denn dem Gebet kommt eine herausragende Bedeutung zu. Das Wort Ermahnung, damit können wir ja heute nicht mehr so viele anfangen, ermahnen, das ist so ein bisschen out. Und das ist gut, denn das schreibt Paulus auch nicht hier. Das ist die deutsche Übersetzung. Eigentlich ist das Wort, was er hier schreibt, geht es eher um Trost und Zureden. Also das Wort heißt hier, ich möchte euch damit trösten und betet deswegen. Ja, es geht darum, dass die Gläubigen motiviert werden, wir motiviert werden, der Aufforderung dieses Verses wirklich zu folgen. Es gibt kaum etwas Wichtigeres, es gibt nichts Wichtigeres als das Gebet. Und das ist kein Auftrag, den man einmal abhaken kann, sondern es ist ein Auftrag, der immer wieder getan werden soll. Das sagt hier tatsächlich auch die griechische Form, die hier steht. Es ist eine Verlaufsform und das spricht davon, immer wieder zu tun. Das soll auf das Gebet zutreffen, dass es sozusagen in uns wohnt, mit uns geht, den ganzen Alltag. Es geht um das Gebet für alle Menschen. Und das geht auch darum, dass wir lernen, gerade im Gebet nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse im Auge zu haben, sondern die Bedürfnisse aller Menschen. Denn die Reichweite des Gebets ist tatsächlich universal. Alle Menschen sind eingeschlossen, unabhängig welcher Nationalität, welcher Herkunft und welches Geschlecht sie sind. Gott möchte nicht, dass wir unser Gebet einschränken. Denn die Gnade Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist, kann nicht auf bestimmte Menschen beschränkt werden. Sie richtet sich an alle Nationen und Gott möchte mit allen Menschen Beziehung haben. Paulus schreibt hier an Menschen, für die das sehr schwierig war, dieser Gedanke, weil sie ursprünglich aus dem Judentum kamen. Für sie waren die Unbeschnittenen, also alle anderen außer sie, Feinde Gottes. Dieses Problem haben wir heute vielleicht weniger, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es nicht auch Menschen in deinem Leben gibt, wo du sagst, für den beten, ihn segnen, schwierig. Wir haben dieses Problem aber allgemein heute weniger. Dennoch kann das dazu führen, dass wenn wir den anderen nicht im Blick haben, die anderen Menschen, sondern immer nur für uns beten oder für die Menschen, die wir gern haben, dass wir vergessen eigentlich, welche Kraft im Evangelium Gottes liegt. Welche Sprengkraft diese Botschaft hat, dass Gott Beziehungen mit allen Menschen haben möchte, nicht nur mit uns. Im Römerbrief steht, dass es Gottes Kraft ist zum Heil jedem, der glaubt. Es entspricht also Gottes Willen und dem Charakter Gottes, dass für alle Menschen gebetet wird. Für alle Menschen, das kann man im Gebet dann ja schnell abtun. Ich bete für mich, meine Sorgen, ich bete für meine Gemeinde, ich bete für die, die ich lieb habe und für alle Menschen. Haken dran, erledigt. Aber darum geht es im Gebet nicht. Es geht nicht darum, irgendwas zu erledigen und einen Haken dran zu machen. Sondern es geht tatsächlich darum, sich in diesen Liebesbrief Gottes an die Welt mit hineinzubegeben und wirklich konkret zu beten. Keine Schicht von Menschen in unseren Gebeten auszunehmen. Wir sollen nicht nur für Männer beten, sondern auch für Frauen. Wir sollen nicht nur für die Gläubigen, also für die Gemeinde beten, sondern auch für die Ungläubigen tatsächlich. Für Eltern und Kinder, für Ältere und Jüngere, Verheiratete und Unverheiratete. All das, je nachdem, was Gott uns aufs Herz legt, soll in unsere Gebete eingeschlossen werden. Und darin war Paulus immer wieder Vorbild. Immer wieder erinnert er seine Briefempfänger daran, er hat ja ein gut ausgeprägtes Ego, aber er hat immer die Wahrheit gesprochen, wie er selbst ein Mann des Gebets war. Und nicht nur das, er tat das Gebet für andere immer mit Freuden. In diesem Bibelvers kommen vier Arten des Gebets vor. Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen. Paulus sagt, dass wir flehen dürfen. Und ich sage ganz bewusst dürfen, nicht müssen, keinen Haken dran machen. Oh, ich bete, für was könnte ich denn heute flehen? Gute Frage. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir dürfen. Wir dürfen flehen. Wir dürfen flehen für spezielle Nöte, die uns begegnen, uns belasten oder auch die wir bei anderen wahrnehmen. Ich sage nochmal, wir sollen für alle Menschen beten. Wir dürfen rufen und zwar inständig zu Gott in konkreten Notsituationen. Das tun wir nicht nur persönlich, sondern das dürfen wir auch gemeinsam tun. Zum Beispiel hier im Gottesdienst oder im stillen Kämmerlein. Beim Flehen ist es so, viele Menschen trauen sich nicht zu flehen, entweder weil sie Gott nicht auf die Nerven gehen wollen oder weil sie sich selbst schämen. Ich kann das verstehen. Wenn ich in Not bin, dann möchte ich das eigentlich nicht zugeben. Aber bei Gott dürfen wir mit allem kommen, wirklich mit allem, auch mit dem, wo wir nicht mehr weiter wissen. In den Notlagen und wir dürfen füreinander einstehen und für diese Menschen, die um uns herum sind, wenn wir Notlagen wahrnehmen, dann dürfen wir beten. Und es kann wieder so sein, dass du dir eine Liste schreibst und sagst, die Notlagen sind mir in dieser Woche begegnet. Oder auch, indem du ganz konkret, wenn du eine Notlage siehst, sei es auf der Straße oder irgendwo, ins Gebet gehst. Das muss nicht immer mit Händefalten und Augen zu sein. Das sieht nämlich manchmal aus der Straße ziemlich komisch aus. Ich erinnere an meine letzte Predigt von letzten Sonntag, dass Gebet sehr viele Formen haben kann. Man muss nicht, wenn man eine Notlage auf der Straße sieht, sich daneben stellen, die Augen schließen und die Hände falten. Man darf so mit Gott reden, in der Form, wie es in der Situation angebracht ist. Aber wir dürfen mit dem, und das ist ein wahnsinniges Privileg, was Not in dieser Welt und in unserem Leben angeht, zu Gott kommen. Wir dürfen beten mit ganz normalen Gebeten und damit sind die Gebete gemeint, die schon vorformuliert sind, die andere gebetet haben. Das bekannteste vorformulierte Gebet ist das Vaterunser. Genau, das Vaterunser, das ist das Gebet, wir sagen das immer so schön, das Jesus uns gelehrt hat, das Vaterunser. Und das ist, dürfen wir beten und mir hilft das manchmal, Antje hat die Frage gestellt bekommen, wenn manchmal kann man nicht beten, dann helfen so Gebete, die vorformuliert sind. Wo ich einfach Gebete sprechen kann, wo ich mir keine Gedanken darüber machen muss, was habe ich jetzt für schöne Worte, welche Worte würden Gott wohl gefallen. Manchmal habe ich auch gar keine Worte mehr, sondern darf ich beten. Ich darf beten und flehen, ich darf das ausdrücken, was zum Beispiel im Vaterunser vorkommt oder was mir auch Bibelworte gesagt haben. Das Dritte, was er anführt, sind Fürbitten. Und Fürbitten sind für die, die schon länger im christlichen Bereich unterwegs sind, immer so ein bisschen, wir beten für andere Menschen. So haben wir irgendwie Fürbitten im Kopf, oder? Das griechische Wort dafür ist wörtlich übersetzt eigentlich aber nur eine Begegnung mit jemandem haben. Das überrascht jetzt, oder? Ist irgendwie ein bisschen anders. Für andere bitten und eine Begegnung mit jemandem haben, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Das heißt auch eine vertrauliche Unterhaltung haben. Wir sind, was die Fürbitte angeht, durch die Gnade Gottes fähig, ganz und persönlich mit Gott in Kontakt zu kommen. Für uns selbst und für andere. Fürbitte heißt im biblischen neutestamentlichen Kontext, für sich selbst zu erfahren und erbeten und für andere, deswegen Fürbitte, so ist der Weg zu den anderen gekommen, Begegnung mit Gott zu erleben. Fürbitte heißt für sich selbst und für andere Begegnung mit Gott möglich zu machen, zu erbitten, zu erleben. Und das ist ganz spannend, weil ich glaube, dass diese Gnade Gottes, wenn sie in unser Leben kommt, ein ganz großes Vertrauensverhältnis aufbauen kann zu dem, der eigentlich sonst so groß ist, Gott. Und das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite stelle ich immer wieder fest, und das macht Fürbitten auch, dass wenn ich Gott begegne, ich merke, wie anders er ist als ich selbst. Und das nennt sich denn Ehrfurcht. Auch so ein altes Wort, was so ein bisschen out ist. Aber ich merke, dass im Gebet ich Gottes Größe immer wieder neu spüre. Und so auch seine Gnade immer wieder neu spüre. Und das sind so die beiden Pole, die Fürbitte meint. Einmal einerseits das Vertrauen Gottes kennenzulernen, was großartig ist. Andererseits diese Ehrfurcht zu erleben. Und als Viertes haben wir noch Danksagung. Das erklärt sich ja eigentlich von selbst. Danksagung ist Dankbarkeit, die vor Gott ausgesprochen wird. So kurz und knapp. Danksagung ist Dankbarkeit, die vor Gott ausgesprochen wird. Sie ist eine innere Haltung eines Gläubigen, der seinem himmlischen Vater vertraut, dass er ihm alles geben wird, was er braucht. Danksagung sollte also auch in keinem Gebet fehlen. Jetzt kannst du mal deine Gebete durchgehen, ob da immer Danksagung dabei war. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir dankbar sein dürfen. Und ich denke, und so ist es auch in meinem Gebetsleben, das würde vermutlich aufzeigen, dass wir häufig wesentlich intensiver bitten als danken. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir manchmal gar nicht sehen können, wofür wir dankbar sein können. Aber immer wieder schenkt Gott diese Momente, wo wir auch in der Dankbarkeit bleiben. So oft wir gebeten haben, so oft können und dürfen wir auch danken. Paulus spricht nicht darüber, was wir konkret beten sollen. Das bleibt in seinem Vers offen. Wir wissen nicht, worüber, was Paulus ganz konkret gebeten hat, außer an den Briefanfängen, da formuliert er es manchmal. Aber er sagt, wir sollen für alle Menschen danken. Und das finde ich tatsächlich schwierig. Wir sollen für alle Menschen danken. Auch für die Bösen, auch für die, die anderen Menschen Leid tun, Leid antun. Wir sollen für alle Menschen danken. Die Frage stellt sich, wie wir das denn tun können im Hinblick auf alle Menschen. Und die Antwort lautet, dass wir Menschen durch den Spiegel Gottes sehen müssen. Die Antwort lautet, dass Gott seine guten Gaben über alle Menschen kommen lässt. Im Danken geht es also gar nicht darum zu sagen, ich finde den anderen irgendwie gut, danke dafür, sondern es geht eher darum zu sagen, danke Gott, dass du auch diesen Menschen gut gedacht hast. Danke, dass du segnest und gute Dinge über Menschen kommen lässt, auch wenn sie böse sind. In Klammern, auch wenn ich manchmal nicht perfekt und böse bin, danke, dass du es trotzdem gut mit mir meinst. Weil Gott ein gütiger Heiland ist, der seine Geschöpfe mit dem versorgt, was sie zum Leben brauchen. Und tatsächlich gelten Gottes Wohltaten nicht nur den guten Menschen, sondern allen Menschen. Das finde ich ein großes Geheimnis Gottes. Aber tatsächlich sagt Jesus das in der Bergpredigt selbst. Gott lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse und lässt es regnen über Gerechte wie auch Ungerechte. Und das ist wirkliche Gnade. Das ist wirkliche Gnade und Güte Gottes. Und so können wir vielleicht Danke sagen für alle Menschen und meinen damit, dass wir Danke sagen für die Güte und die Gnade Gottes. Natürlich tun sich hier einige Spannungsfelder auf die ich auch keine Antwort habe. Das eine Spannungsfeld ist, wenn doch Gott so gnädig und gütig ist, warum muss ich dann überhaupt beten? Warum muss ich denn bitten, wenn Gott doch eh gnädig und gütig ist? Warum schenkt das nicht einfach? Warum gibt es mir nicht einfach? Warum will er, dass ich bete? Und auf diese Frage gibt es nur die Antwort, dass es nicht darum geht, dass wir Gott haben, der uns einfach mit allem versorgt und wir dann da sind und halt versorgt sind, sondern dass es um eine Beziehung geht. Eine Beziehung zu Gott, zwischen Gott und uns Menschen. Er könnte das tun, aber was wäre das denn für eine Beziehung? Es wäre keine Beziehung, es wäre pure Abhängigkeit. Pure Abhängigkeit voneinander. Und trotzdem bleibt es Geheimnis. Trotzdem bleibt es Geheimnis, warum das so ist. Und es tut sich ein zweites Spannungsfeld auf, nämlich, wenn Gott doch alles in seiner Hand hat und alles bewirkt und macht, warum muss ich dann überhaupt noch handeln? Dann reicht es doch, mich jeden Tag in mein Kämmerlein zurückzuziehen und mich von Gott versorgen zu lassen. Und auch das bleibt tatsächlich eine ungeklärte Frage. Und auch das hat mit Beziehung was zu tun. Gott traut uns zu, dass wir diese Welt gestalten. Und wir dürfen um alles bitten und um alle Nöte, aber das heißt nicht, dass wir schön die Hände in den Schoß legen und nichts tun sollen. Dieser Bibelvers, dass wir beten sollen, als würden wir nichts können und trotzdem schaffen, als müssten wir alles machen, der fordert tatsächlich sehr heraus. Und dieses Spannungsfeld beim Gebet, das bleibt. Was ich sagen kann, ist, dass wenn wir diese Verse lesen, dass wir merken, dass Gebet anscheinend, sehr offensichtlich, doch eine sehr große Kraft hat. Und auch wenn vieles vielleicht uns im Dunkeln bleibt, weil wir halt Menschen sind und nicht Gott, dürfen wir erfahren, was für eine Macht Gebet hat. Und in diesen Versen geht es nicht so sehr darum, was wir beten, sondern vielmehr, wie wir es tun, für wen wir es tun und warum wir es tun. Heute ist Wahlsonntag und ich habe jetzt viel allgemein über das Gebet gesprochen. Und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, dass es heute trotzdem um die Wahl gehen soll, in diesem zweiten Teil. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, weil Paulus tatsächlich an dieser Stelle genau das schreibt. Also er schreibt nicht, ich schreibe euch jetzt zur Wahl 2025 in Deutschland, sondern er fängt an mit diesem Vers, ich ermahne nun euch vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen. Und im nächsten Vers, da thematisiert er das und führt die Probe auf Exempel. Er sagt dann nämlich, betet besonders für die, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Das politische Thema bringe ich hier also nicht rein, sondern es hat Paulus hier reingebracht. Und er zeigt uns exemplarisch, warum das Gebet Macht hat und so wichtig ist. Er kommt, wie gesagt, vom allgemeinen Fall zum exemplarischen und es passt heute zum Wahlsonntag. Denn er sagt, Gebet hat nicht nur irgendeine theoretische Macht und nicht nur für uns persönlich, da steht wirklich alle Menschen Und Paulus sagt, an diesem Beispiel zeige ich euch, es geht um alle Menschen. Es geht vielleicht um die sogar, die ihr am meisten hasst. Denn die politische Situation damals bei Paulus war für Christen, ich sag mal so, da ist heute Paradies dagegen in Deutschland. Die war richtig schwierig. Die Christen wurden damals verfolgt. Die Herrschenden haben sich nur um ihre Macht gekümmert und die Christen passten nicht in diese Macht. Und sie haben Christen umgebracht, verfolgt, auf grausamste Art und Weise. Und vielleicht bringt Paulus auch genau deswegen dieses Beispiel, wenn er sagt, betet für alle Menschen, damit Gottes Güte und Gnade offenbar werde. Und es geht um alle Könige und alle, die um Hoheit sind. Es wird weiter gesagt, wir sollen dieses Gebet für sie tun. Paulus Gedanke ist, dass alle Könige und alle Menschen in Verantwortung von Gott gegeben sind und in politische Ämter eingesetzt wurden. Gemeint ist damit nicht nur der Kaiser Nero, der damals in Rom regierte, sondern alle Führer und Herrscher von Völkern und Nationen. Es geht um alle Menschen, die Autorität ausüben und somit in ihrem Rang über anderen stehen. Der Zusammenhang macht hier natürlich klar, dass hier in erster Linie politische Autoritäten angesprochen sind. Es geht um die Personen, die die Regierung eines Volkes bilden, also um die von heute bis von Gott eingesetzten Obrigkeiten. Sie haben einen Einfluss darauf, wie sich vieles auf dieser Erde entwickelt, weil Gott die Regierung in ihre Hände gelegt hat. Und vielleicht zuckt schon in euch, wenn ich sage, dass Gott die Regierung in ihre Hände gelegt hat. Wir müssen uns das mal klar machen. Paulus mit seinen Mitchristen, verfolgter Christ, sagt, Gott hat den Kaiser Nero erst die Macht gegeben, dass er Herrscher sein kann und er tut so grausame Dinge. Ich finde es mega herausfordernd. Total herausfordernd, dass das Paulus sagt. Aber er hat einen Grundgedanken. Er sagt, wenn Gott wirklich den Weltenlauf in seiner Hand hat, wenn wir daran glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dass in Jesus Christus Heil ist und dass irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, die Welt zu ihrem Ziel kommt. Wenn Gott das wirklich in seiner Hand hat, dann muss auch das seinen Platz haben. Wenn Gott wirklich ein souveräner Gott ist, der mit uns Menschen Beziehung hat, dann muss auch das in seiner Hand liegen. Es ist die Gewissheit und die Erkenntnis, dass Gott und kein anderer diese Machtordnung auf der Erde, ich sag mal zumindest, zulässt. Und ja, er sagt, oder der Gedanke ist, dass auch die Politiker, ob sie an Gott glauben oder nicht, irgendwann für ihr Tun und Lassen verantwortlich sind vor Gott. Ich finde diesen Gedanken wahnsinnig herausfordernd. Und ich finde auch herausfordernd, dass nicht gesagt wird, dass wir für die Obrigkeit an sich, das heißt für das von Gott gegebene Prinzip der Regierung oder für eine bestimmte Regierungsform beten sollen. Wir haben die Demokratie und sie ist zu feiern. Sie spiegelt zutiefst das wider, was von Menschenwürde spricht. Aber Paulus geht es hier nicht um die Regierungsform, der kannte keine Demokratie. Es geht aber darum, dass wir ganz konkret für Personen, die politische Führungspositionen einnehmen, beten. Paulus fordert an keiner Stelle dazu auf, dafür zu beten, dass die damals herrschende Diktatur abgeschafft würde, sondern er fordert auf, für die Diktatoren zu beten. Bis heute sind in das Gebet für diese Menschen nicht nur die demokratisch gewählten Volksvertreter eingeschlossen, sondern auch die Gewaltherrscher dieser Welt. Versteht mich nicht falsch. Gott heißt das, was sie tun, nicht gut. Das sollten wir nicht falsch verstehen. Sie sind und bleiben ihm dafür verantwortlich und müssen Verantwortung dafür abgeben. Aber es ist doch schon bemerkenswert, dass Paulus auch in seiner noch ungemein schwierigen Situation wie damals, als ein grausamer Christenhasser an der Regierung war, Mut macht, für die Obrigkeit zu beten. Ich denke an viele Berichte und ich habe schon viele Berichte von Open Doors gehört, von verfolgten Christen. Und ich kann das und konnte das, weil das Spannung in mir auslegt, bis heute nicht begreifen, dass alle diese Christen durch die Bank, wenn man ihre Zeugnisse liest, für ihre Regierung beten. Alle diese Christen beten trotz ihres Leids für ihre Regierungen. Und mir klingt das Wort von Jesus Christus im Ohr: segnet, die euch fluchen. Das löst sehr viel Spannung in uns aus. Und die Grenze bleibt auch unscharf und nicht auflösbar. Denn die Frage ist, wie viel Gebet reicht aus, weil Gott die Autorität über alle Regierungen hat und sie vielleicht sogar eingesetzt hat und es sein Plan ist? Mit der anderen Seite, wie viel politischen Aktionismus braucht es, weil wir unsere gottgegebene Verantwortung für die Gesellschaft und den Nächsten wahrnehmen sollten? Das ist eine ganz große Frage, die tatsächlich keine klare Antwort hat. Und das müssen wir aushalten. Wir müssen aushalten, dass Gebet alleine nicht reicht, politischer Aktionismus auf der anderen Seite alleine aber auch nicht. Und wir haben Menschen bei uns in der Gemeinde, die eher auf der einen Seite stehen und sagen, Hauptsache Gebet. Und wir haben andere Menschen, die gerade in diesen Zeiten auf der anderen Seite stehen und sagen, klarer politischer Aktionismus oder Aktivismus will ich eher nennen. Aktionismus ist das falsche Wort. Aktivismus. Und das Schlimmste, was passieren kann für uns als christliche Gemeinschaft, ist, dass wir diese beiden Positionen gegeneinander ausspielen. Das Schlimmste ist, dass wir uns davon auseinanderdividieren lassen. Das eine ist so wichtig wie das andere. Diese Gesellschaft ist gespalten genug. Wir brauchen das Reden des Geistes im Zusammenspiel mit unserem Gewissen. Ihr Lieben, wir brauchen beides. Gottes Eingreifen und ein klares Handeln von uns als Kirche. Es ist fast greifbar, dass das Gebet für Menschen in Verantwortung heute nötig ist, vielleicht sogar nötiger, weil wir doch klar spüren, dass, wie in der Gesellschaft, natürlich auch in der Politik, fast gar nicht nach den Gedanken Gottes gefragt wird. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Glaube an Christus keinen großen Stellenwert mehr besitzt. Und natürlich spiegelt sich das auch in der Politik wider. Und darüber müssen wir klagen, dürfen wir flehen, dürfen wir bitten und trotzdem dankbar sein, dass wir in Deutschland leben. Und wir müssen dafür beten, dass die Erkenntnis wächst bei allen Politikern. Darüber erkennen wir auch zweitens deutlich, wie die Menschen in den Regierungen immer ratloser werden und oft kaum wissen, wie sie die anstehenden Probleme lösen sollen. Es braucht göttliche Weisheit für uns alle. Und auch wir haben ja keine Lösungen. Und das wird uns besonders in unseren eigenen schwierigen Lebensfragen bewusst, wenn schon die kleinsten Probleme uns vor scheinbar unlösbare Herausforderungen stellen. Das macht demütig und uns bewusst, wie sehr wir auf Gott angewiesen sind. Und es braucht trotzdem Menschen, die sich klar positionieren für das Recht Gottes. Ich glaube, dass das Gebet für Menschen in Politik, ob wir sie mögen oder nicht, uns somit bewahrt, in unangemessener Weise über sie und übereinander zu reden. Das Gebet wird uns davor bewahren, der Kontakt mit Gott, mit dem Allmächtigen, uns in die Politik dieser Welt unbedacht einzumischen und für noch mehr Spaltung in dieser Gesellschaft zu sorgen. Denn ich denke, wenn wir zuerst betend vor Gott kommen, uns in das große Ganze, in seinen Plan mit einnehmen lassen, zu spüren, wie er seine Menschen sieht, auch die Parteien und die Politiker, dann können wir manche Dinge besser einordnen in dieses große Bild als Gott, dem Herrscher aller Schöpfung. Und ich glaube, dann gewinnen wir bei aller nötigen Einmischung, Artikulierung von Unrecht und Benennung des Bösen einen Filter, der uns hilft, weiterhin nach Jesu Werten und Maßstäben zu leben. Ich glaube, wir können bedachter, ruhiger, ausgewogener, liebevoller, vermittelnder, friedfertiger im politischen Diskurs sein, auch wenn wir Missstände ganz klar benennen und zurückweisen müssen. Wir beten für Menschen, die politische Ämter bekleiden und drücken dadurch gleichzeitig die Würde der christlichen Stellung und Gottesideen in dieser Welt aus. Ich glaube, diese Welt braucht engagierte Christinnen und Christen, die im Lichte der Herrlichkeit Gottes diese Gesellschaft mitprägen. Die zuerst, denn das sagt Paulus, in der geistlichen Welt, im Gebet, volle Verantwortung für diese Gesellschaft übernehmen und danach im Lichte dieser Verantwortung auch ihrer weltlichen Verantwortung nachkommen. Indem sie zumindest als Minimum an die Wahlurne treten und demokratische Parteien wählen. Aber die Reihenfolge bleibt aus christlicher Sicht hier immer entscheidend, weil Ersteres das Gebet, Zweiteres das konkrete Verhalten prägt und beeinflusst. Über den Inhalt des ersten Schritts des Gebets wird hier nicht weiter ausgesagt. Paulus schreibt nicht, wir beten darum, dass die Politiker sich bitte alle zu Jesus Christus bekehren. Es geht nicht unmittelbar um die Errettung von Menschen. Obwohl, ich bin mir ganz sicher, wie ich Paulus wahrnehme, das hat er ganz sicher in seine Gebete mit eingeschlossen. Aber Paulus erwähnt die Folgen, die unser Gebet für diese Menschen und für unsere Gesellschaft haben wird. Zum einen folgen wir Jesus Fußspuren und ehren und lieben die, selbst die uns hassen. Zum anderen wird unser Gebet konkrete Folgen haben. Unser Gebet wird dazu beitragen, dass sie durch Gottes Gnade Entscheidungen treffen, die dazu beitragen, dass wir und die Menschen in unserem Land, Paulus schreibt das schön, ein ruhiges und stilles Leben führen dürfen. Damit ist nicht gemeint, dass wir alle bis 10 Uhr morgens schlafen dürfen und überall in Deutschland Ruhe herrscht. Das ist nicht das, was der damit meint, sondern es geht tatsächlich hier um einen tiefen Frieden. Einen Frieden, nach dem sich so viele Menschen sehen und der nur bei Gott zu finden ist. Friede mit Gott und zwischen den Menschen, so künden es schon die Engel in der Weihnachtsgeschichte an. Es geht darum, dass das ruhige Leben ein Leben ist, was in Frieden gelebt werden kann. Das Fehlen von inneren und äußeren Störungen hinweist. Damit ist kein bequemes und inaktives Leben gemeint, aber es ist so, dass Frieden durch äußere Umstände, gerade wenn Politiker nur ihren eigenen Kopf haben und die eigene Macht gestört wird, Kriege, soziale Unruhen, Revolution, Ausgrenzung, Hass. Es ist der limitierende Faktor, der die Güte Gottes ein Stück weit verhindert. Und deshalb, liebe Gemeinde, beten wir. Deshalb beten wir und es steht vor allen anderen Handlungen und Gedanken, weil es uns demütig macht und den Weltenlauf, aber auch unser Leben ganz konkret in Gottes Perspektive stellt. Das gilt ganz konkret für dich. Du darfst flehen, du darfst beten, du darfst bitten, und du darfst dankbar sein. Aber das gilt auch im Speziellen, heute hier an diesem Wahltag. Und so beten wir für uns persönlich, füreinander. Und wir beten zu Gott, dass er die Menschen segnet, die heute in Verantwortung gewählt werden. Wir beten darum, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und dass sie sich bewusst sind oder werden, dass sie vor Gott darüber Rechenschaft abgeben müssen. Wir beten um Demut für unsere eigenen Herzen und Demut für die neue Regierung. Und wir beten um Weitsicht. Wir beten um Barmherzigkeit mit denen, die nicht in unser und auch nicht in ihr Weltbild passen. Und wir beten um Freiheit und Frieden. Wir beten, dass die, die Politik gestalten, für alle Menschen Frieden als Ziel haben mögen. So wie es Gottes Wille ist. Amen.